Heute zu Gast eine Frau, die als energisch, selbstbewusst und gewitzt bezeichnet wird, zumindest von ihrem Ehemann. Sie ist Moderatorin, sie ist Redakteurin, sie ist Journalistin. Ich sage nur Hallo Suhal Soyan.
Servus, hallo. Danke für die Einladung.
Ich habe heute meine Freundin Suhal mitgebracht. Sie ist eine ganz starke Frau und eine gewitzte. Sie hat einen Schmäh drauf und deshalb liebe ich sie so sehr.
Natürlich ist die Suhal Soyan eingeladen, halt, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und die Lebensgeschichte, vielleicht in aller Kürze, die ist wirklich eine einzigartige.
Ja, also ich bin jetzt auch schon ein paar Tage auf der Welt und ich habe mich mit dem allen natürlich schon total arrangiert, aber klar, also für Außenstehende ist es natürlich schon ein großes Paket, also mit 3 Jahren vom Erdbeben verschüttet und dann aus der Türkei nach München gebracht und dann erstmal 3 Jahre Krankenhaus und ohne Eltern und dann die Sprache nicht gekonnt und über Nacht dann praktisch Deutsch gelernt und dann doch den Weg so zu machen. Aber ich meine, es hat jeder so sein Päckchen im Leben, jeder hat so seine Aufgaben, die er stemmen muss. Und meine war halt irgendwie mit dieser Behinderung ein Leben zu führen, nach meinem Geschmack sozusagen. Und jetzt würde ich so in der Rückschau sagen, ist mir soweit, glaube ich, ganz gut gelungen.
Mhm. Weil du die Behinderung angesprochen hast, die stammt ja nicht vom Erdbeben.
Das war so eine Spontanmutation. Das heißt also, man kann die auch vererbt bekommen, diese Glasknochenkrankheit. Das heißt, sind nicht die Knochen aus Glas, wie man vielleicht glauben mag, sondern da fehlt einfach Kollagen. Das macht die Knochen sehr brüchig und führt dann dazu, dass die Knochen sich deformieren. Und in meinem Fall haben sie sich ganz ordentlich deformiert, hat sich auch aufs Wachstum geschlagen, was ich jetzt einfach nicht so groß geworden bin. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt so ganz schwache, es gibt eine mittlere und eine sehr starke. Und ich bin wie bei allem irgendwie immer irgendwo dazwischen drin.
Genau darüber werden wir heute sprechen. Das Leben von Su, wie Marianne
gerne,
dich nennt.
Ich sehr gerne.
Eben von diesem Erdbeben 1969, bei dem eben Su verschüttet worden ist. Ein Erdbeben, wo eigentlich die Eltern schon alles für die Beerdigung hergerichtet hatten. Doch Su wollte weiterleben. Sie hat es kurz angesprochen, eben dann ins Krankenhaus gekommen. 3 Jahre lang im Krankenhaus in Deutschland. Die Glasknochenkrankheit diagnostiziert worden. Immer wieder Brüche, nicht vorhersehbare Brüche. Doch eben auch ein wahrer Stehaufmensch. Denn Su hat ihr Leben gemeistert, hat ihren beruflichen Weg eingeschlagen in einen Beruf, von der ja eigentlich viele abgeraten haben. Das ist nichts für dich. Dafür bist du zu klein. Du bist im Rollstuhl. Das geht nicht. Sie ist in die Journalistenakademie gegangen, ist erfolgreiche Fernsehmoderatorin im ARD geworden. Aber es ist auch dann nochmals ein Unglück passiert, genau 30 Jahre später, erneut bei einem Besuch in der Türkei, erneut ein Erdbeben. Über all das werden wir heute sprechen. Marianne Hengel und ich begrüßen Sie zur Sendung Steh auf Menschen. Suhal Soyan, 1969, wir haben es angesprochen. Du bist in einem kleinen Dorf am Schwarzen Meer aufgewachsen und da ist eben dieses Erdbeben passiert. Was ist denn da genau passiert?
Wir waren nachmittags draußen oder ich war im Haus auf dem Balkon gesessen und plötzlich wackelte das halt das ganze Haus und stürzte dann das Dach ein und es stürzte dann halt eben so auf mich drauf. Entstand halt so ein kleiner Hohlraum, in dem ich dann eben gelegen habe, 7 Stunden lang. An diese Zeit darunter, also in dem Verschütten, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, was danach dann halt einfach alles wie wild losgegangen ist. Das war ein sehr, sehr schweres Erdbeben, also eins der schwersten überhaupt, die die Türkei da erlebt hat. Ja.
Und als man dich gefunden hat, 7 Stunden später, dann haben die Leute tatsächlich geglaubt, du bist tot?
Genau, also die haben mich da rausgezogen und dann haben sie gedacht, ja, ich bin gestorben. Und dann haben sie mich eben schon mal aufgebahrt und gewaschen. Also meine Tanten haben halt, waren halt der Meinung, wenigstens das Gesicht sollte sauber sein, weil ich war völlig voller Ruß. Und da in dem Zuge habe ich dann die Augen aufgeschlagen und wahrscheinlich so gebrüllt wie am Spieß. Dann waren die natürlich alle überrascht, weil sie mich wirklich schon für tot gehalten haben. Nach 7 Stunden unter Trümmern denkst du ja auch nicht, dass man da so toll wieder rauskommt.
Und das war eigentlich auch der Auftakt, wo man erkannt hat, welche Behinderung du hast.
Immer noch nicht. Also man hat nur da geglaubt, weil ich war halt ein sehr zartes Kind, konnte ja noch laufen, ich habe mich eigentlich kaum unterschieden von meinen Geschwistern, sondern das war alles ganz normal, sah das aus. Ja. Nur nach den Knochenbrüchen waren die Knochen alle total krumm und schief und sie haben sich verformt wie Wachs. Und irgendwann haben dann die Ärzte in der Türkei gesagt, also, was das ist, wissen wir nicht. Aber lassen wir es einfach so, der liebe Gott wird schon wissen, was er da gemacht hat, das wird schon seinen Gang nehmen, so ungefähr. Und ich hatte damals schon eine deutsche Tante, beziehungsweise einen Onkel, der hatte sich in so eine Wuppertalerin verliebt. Und die war dann schon in der Türkei und meinte, nee, das Kind muss jetzt irgendwie nach Deutschland. Und dann haben sie mich nach München gebracht. Und dann im Zuge der Untersuchungen in München haben sie dann festgestellt, nee, das ist jetzt nicht nur alles die Folge von einem Erdbeben, die Verletzungen, sondern da ist schon eine ganz massive Behinderung dahinter. Und damals war die auch noch nicht so bekannt in Deutschland. Also Glasknochenkrankheit wusste man jetzt auch nicht, was das jetzt genau eigentlich ist. Also ich war ein Fragezeichen mein ganzes Leben lang für die Menschen.
3 Jahre lang warst du dort im Krankenhaus und hast du nicht furchtbares Heimweh gehabt? Nach der Mama, nach dem Papa?
Ja, also ich habe ja irgendwann gesagt bekommen, dass sie mich nach Deutschland bringen, weil ich dann wieder gesund werde und alles wieder gut wird. Tatsächlich war es aber so, dass mich meine Eltern da abgeliefert haben und dann gegangen sind. Und dann lag ich da mit 15 Kindern da in einem riesen Schlafsaal und ich konnte die Sprache nicht, ja. Also ich wusste nicht, was da um mich herum gerade passiert. Meine Eltern sind gegangen, aber ich war offensichtlich schon immer ein recht vernünftiges Kind. Und als sie gesagt haben, ja, das muss jetzt sein und die machen dich gesund. Und damit war es für mich so, okay, also das muss man jetzt hier so aushalten. Und dass es jetzt so lange geworden ist, 3 Jahre, das hatten meine Eltern wahrscheinlich auch nicht auf dem Schirm. Aber man wusste offensichtlich nicht, wohin mit mir, ja.
3 lange Jahre in einem Krankenhaus. Wie Suhal Soyan das erlebt hat, was sie dort alles erlebt hat und was sich dort über Nacht plötzlich ereignet hat, darüber sprechen wir gleich. Suhal Soyan, nach einem Erdbeben in der Türkei als 3-jähriges Mädchen unter den Trümmern begraben, viele, viele Stunden darunter für tot gehalten. Und du bist eben nach Deutschland in eine Klinik gekommen, hast du uns erzählt. 3 lange Jahre in dieser Klinik. Bevor wir auf diese Zeit genauer zu sprechen kommen, dieses Erdbeben, hast du das eigentlich verarbeiten können oder ist es immer wieder hochgekommen, in Albträumen zum Beispiel?
Das weiß ich eigentlich gar nicht so, aber in meinem Bewusstsein nicht. Aber das ist auch irgendwie so meine Eigenschaft. Also ich trage so Sachen immer so eine Zeit lang mit mir rum und kann das dann auch irgendwie dann auch wieder loslassen. Also meine Mutter hat mal den ganz schlauen Satz zu mir gesagt, so, nimm die Dinge, schau sie dir genau an und alles, was du nicht brauchst, schmeiß weg, ja, so. Mhm. Das ist so auch so eine Haltung auch heute noch. Ich meine, klar, es gibt viele, viele Verletzungen und die gehen auch irgendwie tief rein, aber das ist dann wahrscheinlich so diese Resilienz, von der man dann irgendwie auch redet. Und das habe ich wohl. Also ich bin jemand, der schon sehr leiden kann, aber dann auch weitermacht.
Und deine Eltern, die waren ja in der Türkei und du eben in der Klinik in Deutschland?
Sie haben mich ab und zu besucht und dann gab es aber den Moment, wo ich dann tatsächlich eines Morgens aufgewacht bin, nicht mehr Türkisch sprach, sondern dafür aber Deutsch konnte und das führte dann natürlich auch zu einer Entfremdung zu meinen Eltern, weil ich dann die natürlich plötzlich nicht mehr verstanden habe, was die jetzt zu mir gesagt haben, meine Geschwister nicht mehr und ich hatte mich dann so auf dieses Krankenhaus und auf diese Schwestern so fokussiert, das war halt dann da so mein Leben, ja. Und ich war ja dann auch irgendwie so das Maskottchen von dieser Station, die haben mich überall mitgenommen und die haben mich ja total geliebt. Ja. Also das war dann so mein Elternersatz.
Mhm. Und das war tatsächlich über Nacht, dass man plötzlich die Muttersprache verliert?
Ja, das war wirklich, also das hat man mir wirklich mehrfach so erzählt. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und mein erster Satz war, ich möchte bitte einen Tee. Ich konnte es. Ich verstand plötzlich, was die alle um mich herum da sagten und ich konnte auch reden, also ich konnte mich artikulieren. Das war wirklich, ja, heute würde man von einem Phänomen sprechen. Ich weiß es nicht, was das genau war, also wenn man das erklärt.
Es gibt da wunderbare, berührende Kindergeschichten aus dem Krankenhaus. Da kenne ich ein paar. Erzähl uns eine davon.
Also Weihnachten ist ja nicht so mein Hintergrund. Die Kinder auf der Station durften alle nach Hause fahren, bloß ich nicht. Ja. Und Heiligabend für mich hatte keine Bedeutung, weil es gab es bei uns einfach nicht. Aber kam dann die Schwester rein und hat mir ein riesengroßes Puppenhaus reingeschoben. So ein 3-stöckiges. Konnte man Licht anmachen, in die Badewanne konnte man so ein bisschen Wasser reinlaufen lassen. Also das war sensationell, ein riesen Ding. Und ich durfte da einfach 3 Tage lang damit ungestört spielen. War zwar Mutterseelen allein in diesem Riesensaal. Das war so toll und es war sehr beeindruckend. Mhm. Oder meine Schwester Euphrosine, das war so eine ganz dicke, korpulente Krankenschwester, ja, mit so Bartstoppeln. Und die konnte zum einen unheimlich fies sein, ja, und zum anderen auch eine total herzige, liebevolle Frau. Die hat mich dann immer an ihren Busen so gedrückt, dass ich mir so gedacht, okay, jetzt stirbst du, jetzt Erdbeben überlebt, aber das überlebst du jetzt garantiert nicht mehr, diese Drückereien. Und die hat mir immer nach der OP Bier eingeflößt, weil es mir immer sehr schlecht wurde.
Bier,
genau. Und mit 5, 6 Jahren habe ich schon Bier getrunken. Also ich bin sehr froh, dass ich kein suchtgefährdeter Mensch war, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich Alkoholikerin geworden.
Ein kleines Madele, hast du einen kleinen Rollstuhl bekommen?
Ich konnte ja noch laufen bis zu meinem 9. Lebensjahr. Also mit Gehwagen, bis ich mir dann die Beine so schlimm gebrochen habe, dass man dann nichts mehr machen konnte. Aber mein erster Rollstuhl war einer, der war natürlich viel zu groß. Und der hatte die großen Räder, hatte der vorne und die kleinen hinten, was ein Unding war, das Ding zu lenken. Deswegen bin ich regelmäßig gegen die Wand gefahren. Und dann haben sie gesagt, okay, kriegt ihr jetzt einen vernünftigen. Und mit dem Rollstuhl bin ich halt einfach schnell unterwegs. Ja, und habe irgendwann gesagt, okay, laufen ist halt nicht mehr. Rollen wir halt.
Ja, also mit 9 Jahren den Rollstuhl bekommen, zuvor schon in die Schule gekommen. Und inwieweit sich diese Glasknochenkrankheit in dieser Zeit ausgewirkt hat, das erzählt sie uns gleich.
Ja, Su, du warst ganz bestimmt eine sehr gute Schülerin.
Faul.
Faul? Eine das kann man sich nicht Geschichte. Vorstellen. Auf jeden Fall eine Gescheide. Wo war dein Schuleintritt und wie ist der da gegangen?
Also ich war ja 3 Jahre im Krankenhaus, habe ich ja vorhin gerade erzählt. Und dann hieß es plötzlich so, und war eine ganz furchtbare Aufregung. Und so, ja, du musst jetzt in die Schule und du kommst jetzt in die Schule. Und ich so, hä, was, wieso Schule? Ich dachte, ich bin gesund und dann geht's wieder zurück in die Türkei. Und dann plötzlich sollte ich in die Schule gehen. Und das wollte ich dann nicht, weil ich gedacht habe, ich muss wieder in ein Flugzeug und wieder so weit weg von all diesen Menschen, die ich doch jetzt so mag. Und habe dann beschlossen, nee, also ich gehe jetzt nicht in die Schule und habe gedacht, damit ist es erledigt. Aber nein, ich musste dann in die Schule. Das war dann das Internat direkt nebendran. Also das Krankenhaus und das Internat sind ein riesen Gebäudekomplex. Und damals hieß es noch, kurz bevor ich eingetreten bin, hieß es noch Landesanstalt für krüppelhafte Kinder. Und es war so mitten im Jahr und ich habe keine Schultüte bekommen. Es gibt auch kein Foto von mir mit einer Schultüte und meinem ersten Schultag, weil ich wieder mit allem wieder zu spät dran war. Bis dahin habe ich nicht gedacht, dass ich was Besonderes bin oder was Komisches bin oder was Behindertes bin, sondern ich war halt einfach ich. Und es gab kranke Kinder, die dann wieder gesund gemacht worden sind und wieder nach Hause gegangen. Und dann plötzlich sind um mich herum so wahnsinnig viele behinderte Kinder, die nicht laufen können, die nicht sprechen können. Und das war für mich der größere Schock eigentlich, festzustellen, dass das überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist. Und ich fand das ganz traurig eigentlich, dass wir so weggesperrt waren. Mhm. Ja, habe ich nicht verstanden.
Allein der Name.
Das hieß wirklich, bis 1969 hieß es Landesanstalt für krüppelhafte Kinder.
Wie lange warst du da?
Da war ich dann 10 Jahre da. Und damals war es halt einfach auch nicht so, dass man gesagt hat, ja, was können denn Kinder eigentlich? Also man wurde nicht nach Fähigkeiten gefördert. Da war es so, dass jeder einen Hauptschulabschluss gemacht hat und dann Wiedersehen in die Welt entlassen wird. Also es war nicht so, dass man geguckt hat, ja, könnte da vielleicht ein Abitur drin sein? Könnte man da mittlere Reife oder sowas? Mhm. Und irgendwie saß ich dann da mit meinem Hauptschulabschluss und wusste eigentlich, dass das so gut wie nichts ist. Ja.
Aber während dieser Schulzeit hast du eben immer wieder die Auswirkungen dieser Glasknochenkrankheit
erfahren. Ja, genau. Also ich habe mir also im Laufe des Lebens bestimmt 100 Mal die Knochen gebrochen. Und das wurde dann besser im Teenageralter. Also das heißt, bei Mädchen ist es manchmal so, dass sobald sie in die Pubertät kommen, werden die Knochen auch ein bisschen stärker. Das heißt, die brechen sich dann nicht mehr so oft. Kommt natürlich auch auf die Form der Behinderung an. Aber bei mir war es dann so, dass ich dann wirklich lange Zeit Ruhe hatte. Also die meisten Knochenbrüche hatte ich wirklich im Kleinkindalter bis zum Teenager und danach war mal eine Zeit lang Pause.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Was sind da Auslöser? Sind da die kleinsten Dinge Auslöser für einen Knochenbruch?
Ja, also es reicht zum Beispiel, einen ganz, ganz schlimmen Traum zu haben und dann wachst du auf und hast dir, ich habe mir zum Beispiel im Krankenhaus wirklich mal aus purer Angst vor Anspannung, habe ich mir den Oberschenkel gebrochen. Oder aber ich stoße mich halt einfach da an zu fest. Oder ja, das hat wirklich nicht viel gebraucht.
Dann kommt man mit der Schule nicht mehr mit. Das muss ja fürchterlich frustrierend sein.
Naja, mit der Schule bin ich schon mitgekommen, weil es war ja wirklich, ich muss schon sagen, mir ist Schule leicht gefallen, aber ich war halt einfach auch faul. Ja. Ich habe halt gemerkt, man wird nicht gefördert, man verlangt irgendwie nicht besonders viel von mir und das, was sie verlangt haben, habe ich halt irgendwie gemacht. Ja. Das wurde dann später schwieriger, als ich dann beschlossen habe, die Schulabschlüsse nachzuholen, weil ich gemerkt habe, okay, also da war dann plötzlich Disziplin gefordert, gell, und so, zusammenreißen, hinsetzen, lernen, alles nicht so meine Stärke.
Also mit der Pubertät ist es besser geworden mit den Knochenbrüchen. Mhm. Dafür sind andere Sehnsüchte aufgetaucht, andere Probleme unter Umständen. Und was für Sehnsüchte das waren, das wird uns die Suhal Soilhan gleich erzählen.
Suhal Soyan, Pubertät, Ausgehen mit den Männern. Du hast mir erzählt, du wurdest oft missbraucht von deinen Freundinnen, damit sie an ihre Männer kommen. Erzähl uns die Geschichte.
Umgekehrt, also von den Jungs oft. Nachdem ich aus dem Heim rausgekommen bin, habe ich dann Politik angefangen zu studieren und habe dann auch ein Auto bekommen, damit ich eben meine Vorlesungen besuchen konnte und hatte halt als eine von den wenigen Mädels in dem Alter schon ein Auto. Das heißt, ich hatte den ganzen Wagen voller hysterischer Weiber da irgendwie immer, die ich dann zur Disco fahren durfte und hatte ja auch Spaß. Aber ich habe dann immer gemerkt, der ist so ein Mist, gell? Also ich darf dann immer hinfahren, aber meistens bin ich dann alleine wieder nach Hause, weil sie irgendeinen geangelt hat und ich halt immer keinen abbekommen habe. Oder halt, aber die Jungs haben sich so an mich rangewanzt, aber ich habe dann irgendwann kapiert, ja, es geht überhaupt gar nicht um mich.
Mittel zum
Zweck. Es geht nur darum, dass die an meine Freundinnen rankommen. Mhm. Ja. Das war dann schon frustrierend, weil ich habe immer gedacht, was fehlt mir eigentlich groß? Ja, bin irgendwie ein kluges Ding, nicht so furchtbar hässlich jetzt und witzig bin ich. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Die wollten mich irgendwie nicht haben.
Das ist schon sehr deprimierend,
ja,
oder?
Total.
Noch sehr traurig, gell?
Ja, aber man ist ja auch jung, man hat ja dieselben Bedürfnisse, man hat dieselben Vorstellungen vom Leben, dieselben Wünsche. Das unterscheidet einen ja überhaupt nicht, nur weil man behindert ist. Heißt es ja nicht, dass man keine Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Liebe, nach Sexualität hat. Also da gibt es so komische Parameter, denen sprichst du halt einfach nicht. Und dann glaubst du auch nicht, dass irgendwo in diesem Universum ein Mensch irgendwie unterwegs ist, der dich so nehmen könnte, wie du bist. Ja. Mhm. Das war schon vielfach auch Frust.
Und dann im Zuge dessen sind dann Suizidgedanken gekommen und wo du dann gefragt hast, wie soll das weitergehen, hält dir das Leben überhaupt aus?
Ja, es gab tatsächlich so eine Phase, als ich dann die mittlere Reife und Abitur nachgemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, ich bin jetzt 18, 19 und sowas und ich komme irgendwie nicht voran im Leben und mir werden nur Steine in den Weg gelegt und irgendwie hatte ich dann wirklich so eine ganz, ganz schlimme Phase, wo dann auch so Taxifahrer dann immer gesagt haben, ja, ich musste viel Taxi fahren. Mhm. Also bis zu den Kopf, den könnte man sich ja noch anschauen, aber alles andere, das wäre ja so überhaupt gar nichts und so. Also ich weiß noch, du bist aufgewacht und gedacht so, also entweder nimmst du dir heute das Leben oder aber du krempelst jetzt die Ärmel hoch und dann lässt du dir von niemandem mehr was sagen und gehst deinen Weg. Und dann habe ich mich auch für das Letztere dann wieder entschieden und gesagt, nee, also für wen denn? Ja, warum?
Also das war tatsächlich so ein Turning Point.
Ja, es war so ein Turning Point, wo du dann natürlich dich auch fragst, wer ist eigentlich zuständig für dein Glück im Leben? Ja? Also ist man letztendlich auch selber verantwortlich dafür, welche Richtung man seinem Leben gibt? Ich weiß, viele Menschen mit Behinderung können das natürlich nicht. Aber auch da bin ich schon überzeugt, dass man vielleicht allein durch bloße Gedankenänderungen oder andere Gedanken, andere Gefühle sich auch leichter machen kann oder einfach erfüllter. Und ich habe halt gesagt, nee, ich mach das jetzt, ich lasse mich von dieser Behinderung auch nicht mehr ausbremsen, ich kümmere mich da auch nicht mehr drum. Habe dann Krankengymnastik und diesen ganzen Kram alles eingestellt, weil ich gedacht habe, diese Behinderung, die soll nicht diesen Wert, also diese Bedeutung in meinem Leben bekommen, dass ich mich nur daran orientiere, was geht und was nicht und von vornherein schon sage, ah, das geht nicht, ah, das könnte auch schwierig werden, sondern ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Und wenn es nicht klappt, dann kann ich mir überlegen, was ich stattdessen mache. So,
okay.
So. Ja.
Heißt das ungefähr, dass du gesagt hast, okay, Schutzmantel, Schutzwall und ich stürze mich irgendwo anders rein, Arbeit, Ausbildung, verwirkliche mich in einem anderen Bereich?
Ich hatte einen Typen, den war ich so dermaßen verknallt. Ich habe 5 Jahre lang gehofft und gebetet, dass das irgendwie mal was wird. Und dann kam der eines Tages zu einer Fete mit einer Tante da an und haben mir gedacht, naja, okay, also macht ihr mal eure Party, sauft euch irgendwie blöd, ich werde jetzt Journalistin oder ich mache jetzt einfach was Vernünftiges aus meinem Leben. Und dann habe ich mir die Kerle einfach den Buckel runterrutschen lassen und habe dann mich dann wirklich meine Ausbildung und sowas gestürzt.
Ja, genau über diesen Weg, Kerle beiseite, Ausbildung voraus, darüber sprechen wir gleich.
Suhal Soyan, du hast dir einen großen Plan vorgenommen, hast dann Politikwissenschaften studiert.
Ja, also es war so, dass ich Politik studiert habe und dann sollte eine Talksendung über mal wieder dieses Thema Behinderung war mal wieder so. Ja, man kennt es ja, das hat sich ja bis heute leider nicht verändert, das sind immer noch dieselben Themen. Und dann wurde ich eingeladen und irgendwann habe ich mir gedacht, das ist ja total einfach, also so ein Interview führen, das kann ich ja wohl auch. Und habe dann beschlossen, auf die Journalistenschule zu gehen. Und habe gesagt, ja, okay, jetzt ist sie endgültig verrückt geworden. Dann diese Aufnahmeprüfung war echt ein Marathon, 2 Tage lang, volle Lotte, 1000 Fragen beantworten.
Und du hast aber erzählt, es hat auch Menschen gegeben, die an dich geglaubt haben und die machen lassen haben.
Absolut. Ich hatte da so eine ganze Reihe von Menschen, die gesagt haben, kann ich mir nicht vorstellen, wie sie sich das denkt, aber entscheide nicht ich, sondern das entscheidet sie. Und deswegen konnte ich dann ein Praktikum machen, in der Jugend-Talk-Sendung und da habe ich Urban schon so dermaßen losgelegt, weil ich war so wild entschlossen, das zu machen. Ja. Was dann natürlich dazu führte, dass ich insgesamt im Berufsleben mit mir selber unheimlich streng dann war. Da habe mir wirklich Fehler kaum verziehen und ich wollte mir halt einfach nie sagen lassen, ja, das geht ja nicht wegen deiner Behinderung, weil ich überzeugt davon bin, dass das machbar ist. Mhm. Nach der Ausbildung an der Journalistenschule war es dann so, dass ich dann angefangen habe, ein Reisemagazin zu moderieren und dann genau so nach und nach kam dann so das eine oder andere dann dazu.
Wie kommt man plötzlich dazu, ein Reisemagazin? Gibt es da Auswahlverfahren?
Es ist so, das war ein Reisemagazin für Menschen mit und ohne Behinderung und es gab bis dahin keine behinderten Journalistinnen und Journalisten und dann haben sie gesagt, ja, sie wünschen sich behinderte Journalisten oder Journalistinnen und da, ich meine, wenn du kaum Konkurrenz hast, ist der Job relativ schnell mal gesichert. Gell?
So, du fährst selber mit dem Auto. Mhm. Was das für ein Spießrutenlauf war, dass du den Führerschein machen hast können.
Bis man das machen darf, muss man in Deutschland, ich weiß nicht, wie das hier ist, in Deutschland musst du dann einen psychologisch-technischen Test durchlaufen. Den technischen Test kann ich total gut verstehen, den medizinischen auch noch, aber der psychologische, also bis heute finde ich das eine unheimliche Diskriminierung. Also um 7 Uhr in der Früh ging die ganze Gaudi los. Rechts und links von mir saßen irgendwelche Typen, die wegen Rot über die Kreuzung brettern, wegen Alkoholkonsum, wegen was weiß ich was alles, zu Recht auf ihren geistigen Zustand hin untersucht worden sind. Und ich saß dazwischen drin und ich musste ein Psychologengespräch führen, weil ich behindert war. Ja, also um 7 Uhr wohlgemerkt und um 4 Uhr nachmittags hatte ich dann dieses Gespräch mit einem Psychologen. Und der fing dann an und fragte mich so, ja, warum ich den Führerschein machen möchte. Und so, ja. Und dann sollte ich mal über die Kindheit erzählen, habe ich auch gemacht und so. Und dann sagte er irgendwann so, wutzelte dann so rum und kringelte irgendwas auf sein Blättchen ein und strich was durch. Und ich dachte mir, was macht der dann, ja? Dann lehnt er sich zurück und sagt zu mir, ja, also er hat jetzt festgestellt, dass ich doch sehr lebensmüde wäre. Und er könnte mir jetzt das nicht genehmigen, den Führerschein zu machen, weil er der Meinung ist, dass ich, sobald ich den Führerschein hätte, mir das Leben nehmen würde. Und dann sage ich, guter Mann, also das ist jetzt aber schon ein bisschen spooky, gell, diese Diagnose so innerhalb von einer halben Stunde. Sagt er, aggressiv sind sie auch noch. Also aggressiv und lebensmüde. Also da kann man beim besten Willen kein guter Autofahrer werden. Naja, und dann habe ich mich natürlich mit dem so angelegt. Und dann ein anderer Psychologe kam, der dann sagte, ja, sie haben den Kollegen wohl falsch verstanden. Da war ich schon kurz vorm Platzen und gedacht, nee, okay. Ich will diesen Führerschein machen und sie unterschreiben mir das jetzt. Ja, sage, ja, natürlich, es gibt gar keinen Grund, den nicht zu machen. Ja. Aber wenn man sich da nicht wehrt und wenn man sich da nicht wehren kann, dann hast du da einfach verloren. Das kann einfach nicht sein.
Ja, unglaubliches Gefühl des Ausgeliefertseins.
Ja, total.
Vor allem, was hat der Rollstuhl, eben fragt man sich wirklich, damit zu tun, dass man ein psychologisches Gutachten braucht. Das Glück ist beruflich vor allem eingekehrt. Dann gibt es allerdings einen Besuch in der alten Heimat, ziemlich genau 30 Jahre nach dem Erdbeben, damals 1969, in dem die Suhal-Sojan verschüttet worden ist. Und auch dieser Besuch sollte wieder zu einer Katastrophe führen. Mehr davon gleich.
Liebe Su, 1999 hast du deine Familie besucht in deiner Heimat und wieder hat die Erde gebebt, ganz grauenhaft.
Ja, das war wirklich absoluter Horror, weil das war mitten in der Nacht, also 3 Uhr morgens. Wir sind kurz vorher irgendwie erst ins Bett gegangen, weil es irgendwie alles sehr lustig war und sehr schön war. Und dann plötzlich vibriert es und dann die Erde. Und dann macht es plötzlich so einen Schlag und dann wackelte so das gesamte Haus. Also das war Wahnsinn. Also die Möbel sind umhergeflogen und man hat dann richtig schon so die Erde gesehen. Also so hat sich das Haus geneigt und da habe ich mir gedacht, na gut, also so hat dein Leben angefangen und so endet es jetzt dann wohl hier. Und dann war ich auch erstaunlicherweise ganz ruhig, weil ich gedacht habe, ja, so schließt sich halt jetzt irgendwie so der Kreis. Aber dann hat mich dann jemand am Arm gepackt und aus dem Haus rausgetragen. Und bei diesem Erdbeben gab es über 20.000 Tote. Meine Cousine hat ihren Mann und ihre 2 Kinder verloren. Also das ist wirklich alles so furchtbar tragisch gewesen.
Und eigentlich muss man ja fast schon abergläubisch werden, wenn man exakt 30 Jahre später, wo man es gerade noch überlebt hat, damals das Erdbeben als 3-jähriges Mädchen, es dann plötzlich wieder was gibt beim Besuch in der Heimat.
Ich konnte ja dann wieder gehen, weil meine Heimat ist tatsächlich inzwischen Deutschland. Mir hat es nur einfach so in der Seele wehgetan, dass da so viele zurückbleiben und so viel Elend und so viele Menschen ihre lieben Menschen verloren haben, aber auch ihr Hab und Gut. Und das
du hast ja auch vor lauter Schock die Sprache verloren.
Ja, ich habe dann tatsächlich 6 Wochen lang danach einfach nichts mehr geredet, weil vielleicht auch so eine Art Verarbeitung des Ganzen. Dann haben wir 2 Tage lang im Freien dann übernachtet, weil dann diese Nachbeben, die natürlich dann noch verheerende Auswirkungen auch haben können, das ist alles etwas, was man besser nicht erlebt, muss man nicht erleben.
Weil du gesagt hast, du hast 6 Wochen lang nichts mehr gesprochen. Mhm. Hast du nicht sprechen wollen oder nicht sprechen können?
Ich weiß es nicht, ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Ich weiß nicht, ob ich es nicht konnte, wahrscheinlich hätte ich es können. Ich habe es einfach nicht getan.
Ist da das Kindheitstrauma vielleicht wieder an die Oberfläche gekommen?
Das ist wirklich auch immer wieder so was, also ich weiß es wirklich nicht. Aber nach den 6 Wochen war das dann auch wieder so, okay, das hast du jetzt erlebt, das war jetzt schlimm, aber jetzt müssen wir wieder weitermachen. Also ich kann nicht in dieser Schockstarre oder in diesem Kummer verharren. Wenn ich das gemacht hätte mein Leben lang, dann wäre ich wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr da. Ich glaube, ich habe diese Phase der kompletten Rückziehung, der totalen Zurückziehung einfach so gebraucht, um das zu verarbeiten.
Also das Erdbeben hat die Suhal Soyan wieder eingeholt. Sie hat sich beruflich eben mit aller Kraft in Richtung Journalismus bewegt, weil eben auch, sie hat es kurz erwähnt, die Männer beiseite gestellt hat. Aber auch die Männer oder ein Mann sollte sie wieder einholen. Das hören wir gleich. Wir haben es kurz angesprochen, eben diese Männerwelt.
Die Männer, ja.
Da hat
Männer.
Sich doch auch was getan.
Ja, ich hatte schon so ein paar Flirts auch insgesamt. Also so ist es jetzt nicht, dass ich so bis zum bitteren Ende auf den Mann meines Lebens warten musste. Es war dann so, ich war dann mal eine Zeit lang krank und ich habe so Freunde, die waren der Meinung, dass ich unbedingt einen Kerl brauche. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, was soll das eigentlich? Das ist doch völliger Quatsch. Also man kommt doch ohne Typen super gut zurecht im Leben. Nein, aber sie ist zum Beispiel eine, die bestellt immer beim Universum und das soll ich doch auch mal machen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann bestelle ich halt mal. Dann habe ich halt so meine Bestellung aufgegeben. Wie soll er aussehen, was soll er können? Und dann habe ich dann immer dagegen gestellt, ja, was habe ich denn dann zu bieten und so, wie schaue ich eigentlich aus? Und dann habe ich gedacht, na gut, also das wird dann nichts. Habe die Bestellung storniert und habe gedacht, ich schlafe lieber. Aber irgendwann habe ich sie dann doch aufgegeben, diese Bestellung ins Universum. Und eines Tages, das war so ein Chatforum, und da zappelte dann so eine Mail. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber auch ein komischer Typ. Ja, und so ging es dann hin und her, haben wir es geschrieben und dann haben wir uns getroffen. Und dann sagte er, ja, ich wäre schon ziemlich klein, das wäre schon, aber ich wäre halt so ein Gesamtkunstwerk. Da habe ich gedacht, ja, okay, der hat irgendwie auch einen an der Waffel, den brauche ich jetzt irgendwie auch nicht. Das ging dann so hin und her und wir haben uns dann so getroffen und dann habe ich festgestellt, das ist einfach genau das, was ich mir bestellt habe eigentlich. Ja. Ein toller Mensch.
Wir können unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, liebe Sue, dass am 7.7. der 7. Hochzeitstag war.
Ja, genau.
Gibt es sonst noch Wünsche ans Universum?
Also für mich eigentlich nichts mehr, weil ich denke, ich bin so reich beschenkt worden im Leben und ich habe so viel Glück gehabt und so viele tolle Momente auch gehabt im Leben. Also ich wünsche mir eigentlich, dass es anderen genauso gut geht und dass wir sehr, sehr pfleglich und liebevoll miteinander umgehen, egal ob es ein behinderter Mensch ist, ob es ein geflüchteter Mensch ist, was auch immer, dass wir einfach diese Menschlichkeit uns wieder höher hängen, als es jetzt gerade so ist.
Liebe Sue, hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Botschaft?
Also mein Ding war immer so zu sagen, also wenn ich selbst nicht an mich glaube, wer soll es denn dann tun? Und damit fängt für mich immer auch sehr viel an. Wer bin ich? Was kann ich? Und an sich selber glauben und auch an die Fähigkeiten. Das Problem ist nämlich leider auch, dass wir gerade Menschen mit Behinderung oder mit Krankheit oder sonst irgendwie immer nur erzählt bekommen, welche Defizite wir haben und was wir nicht können. Aber kaum einer sagt uns, was wir denn eigentlich können. Und ich wünsche jedem, dass er diese Kreativität hat und den Mut hat, die Dinge einfach auch mal auszuprobieren. Und wenn es dann nichts ist, kann man sagen, okay, blöd, war jetzt nichts, aber dann einfach nicht resignieren, sondern jeder Mensch hat was, was ihn einzigartig macht. Und den Mut und die Kraft wünsche ich ihm, dass er danach sucht und es findet. Weil das ist gar nicht so schwer, man findet es. Man muss sich nur einmal mit sich selbst ordentlich beschäftigen und an sich glauben.
Mhm. Wie deine Mutter gesagt hat, die Dinge anschauen, das, was ich nicht brauche,
genau, weg damit.
Genau. Okay. Suhal Soyan, ich sage mal erstens, vielen, vielen Dank für diese Lebensgeschichte, die du uns erzählt hast.
Danke, dass ihr mir zugehört habt.
Auf jeden Fall.
Und auch eure Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die mir sich jetzt ihre Zeit geschenkt haben. Ist ja auch schön und danke ich dafür.
Und weiterhin viel, viel Glück auf deinem Lebensweg.
Danke.
Liebe Su, ich möchte mich ganz, ganz herzlich mit einer lieben Umarmung bei dir bedanken.
Danke dir, Marianne.
Ja, und die Sendung Steh auf Menschen, die gibt's natürlich wieder.
Jeden ersten Sonntag im Monat um 20.04 Uhr.
In Radio Tirol. Und wiederholt wird das Ganze natürlich auch, und zwar an jedem Feiertag um 13 Uhr. Das wissen die Hörerinnen und Hörer inzwischen sehr gut. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören.
Marianne Henge.
Und Rainer Perle.